Einen wunderschönen guten Morgen euch. Wir sind in Korinth und auch heute habe ich euch wieder ein Bild aus Korinth mitgebracht. Es ist aber dasselbe wie das letzte Mal, wundert euch nicht. Es ist ein zentraler Tempel der Stadt Korinth für Apollon. Und ich möchte mit euch heute nach Korinth und es soll aber nicht um die alten Steine gehen, sondern um die lebendigen Steine, damals in der Gemeinde, um die Menschen. Wir haben das letzte Mal gehört, Vanja hat darüber gepredigt, vergangenen Sonntag, dass es wie so zwei Ebenen gibt. Eine natürliche Ebene und eine geistliche Ebene. Und jetzt hast du Gott, der redet direkt zu uns Menschen, Gott, der redet hier in seinem Wort. Und wenn ich auf dieser Ebene sende, wenn Gott auf dieser Ebene sendet, dann wird es nur der Empfänger verstehen, der ein geistlicher Mensch ist. Das war die Predigt vergangenen Sonntag. Und ich habe diese Predigt, wir sind jetzt im dritten Kapitel, überschrieben. Andreas hat es schon genannt, Milch, nicht feste Nahrung. Und als ich eben da saß, habe ich überlegt, das ist eigentlich didaktisch nicht ganz so gut, wenn du negativ formulierst, oder? Milch, nicht feste Nahrung. Aber Paulus macht es ganz genau so. So steht es hier in 1. Korinther 3, Vers 2 und das habe ich wörtlich übernommen und habe es stehen lassen. Warum? Weil es für mich so eindrücklich ist, was er hier schreibt. Milch, nicht feste Nahrung. Und ich habe heute Morgen drei Punkte und möchte mich auch auf die ersten drei Verse möglichst nach Möglichkeit konzentrieren. Und ein erster Punkt, dort in der Gemeinde in Korinth gibt es zum einen mündige Christen, reife Christen und es gibt, so schreibt es Paulus hier, unmündige Christen. Könnte man auch sagen, Babys im Glauben und Erwachsene im Glauben. Zwei Arten von Christen, zwei Arten von Menschen in der Gemeinde. Vers 1. Ich, meine Brüder, meine Geschwister, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Stell dir vor, Jesus sagt das zu dir. Leider, und ich gehe jetzt mal weg von Paulus, ich gehe direkt hin zu Jesus. Leider, Thomas, das bin ich, zu dir kann ich nicht reden wie zu einem geistlichen Menschen. Zu einem Menschen, der vom Geist Gottes beherrscht wird. Sondern leider, Thomas, muss ich zu dir reden als einem Menschen, der fleischlich ist, die Bibel nennt Fleisch, den alten Menschen, den Menschen, der nicht zu Gott umgekehrt ist, der Mensch, der nicht von Gott geheiligt ist, verändert ist. Stell dir vor, das sagt Gott zu Thomas. Stell dir vor, das sagt Gott zu dir. Ich finde das brutale Worte, die der Paulus hier im Namen Jesu sagt. Die neue evangelistische Übersetzung übersetzt fleischliche Menschen. Das sind Menschen, die mehr ihren eigenen Wünschen folgen als Christus. Da geht es um mich und um meine Wünsche und was ich will und was ich verwirklichen will und so weiter. Und es geht nicht um ihn. Unmündige gehorchen, dem Schlechten. Vers 2, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Manche von euch haben ihn schon gesehen. Ich habe ihn bisher nur auf dem Smartphone gezeigt. Aber manche kamen. Unser Enkelkind Julius Thomas ist gestern 6 Wochen alt geworden. Ich musste verzweifelt suchen nach einem Bild mit Flasche. Normal bekommt er die Flasche nicht so. Ja, Milch, nicht feste Speise. Sein Opa, also ich, isst sehr gern Pizza. Stellt euch vor, ich biete dem Julius Pizza an. Das ist das, was unser Text meint. Feste Nahrung passt nicht zu diesem Baby, das ihr da seht. Warum? Er verträgt es nicht. Übertragen wir das wieder auf Reden Gottes. Da sagt Gott etwas zu mir in seinem Wort und es ist für mich gar nicht möglich, das zu mir zu nehmen. Und damit meine ich nicht nur das Verstehen, sondern dass mich dieses Wort wirklich trifft. Und der Kleine ist so süß. Der ruft immer wieder Begeisterungsstürme hervor. Vor allem vom weiblichen Teil der Besucher. Das ist faszinierend. Wenn ich ihn heute dabei hätte, ich mache das Bild auch gleich weg, dann würdet ihr mir gar nicht mehr zuhören, zumindest die Damen. Wie ist das mit einem Christen, zu dem Paulus hier sagt, du verträgst das Reden Gottes nicht, weil du bräuchtest eigentlich die, bei ihm ist es noch, wie heißt diese Anfangsmilch für Frühgeborene in dem Fall, also die allererste Milch? Dankeschön. Süß bei ihm. Nehmen Christen, der ein halbes Jahr im Glauben steht, der 10 Jahre im Glauben steht, 20 Jahre oder wie immer du willst, und er sieht noch so aus. Das ist dann nicht mehr süß. Er verhält sich nicht wie ein gereifter Christ, ein veränderter Christ. Er ist eigentlich nicht erzogen. Er ist, so wie es hier heißt, unmündig. Was völlig fehlt, das ist Heiligung, Veränderung. Er ist offenbar, so ein Christ, stehen geblieben. Woran sieht man das? Vers 3. Wir sind immer noch bei Mündigen und Unmündigen. Vers 3, ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und lebt euer Leben nach Menschenweise. Neue evangelistische Übersetzung nochmal, ihr seid eigensinnig und benehmt euch wie die anderen Menschen. Was meint das, die anderen Menschen? Menschen, die Jesus gar nicht kennen, die Jesus nicht als ihren Herrn haben, die nicht errettet sind, die keine Beziehung zu diesem Gott haben. Ihr benehmt euch noch genauso, als würdet ihr gar nicht an Jesus glauben. Und Andreas hat vorhin sehr eindrücklich von der Gnade geredet. Als hättet ihr diese Gnade, ich gebrauche jetzt die Formulierung, die an anderer Stelle auch im Neuen Testament steht, als hättet ihr die Gnade umsonst empfangen, vergeblich. Und das ist dann gar nicht mehr süß. Kommen wir zu was Positiverem. Kennzeichen von Mündigen, von reifen Christen. Und da gibt es sehr, sehr viel, was uns die Bibel sagt. Und ich möchte einige Punkte herausgreifen. Der erste Punkt. Mündige Christen, reife Christen können Gut und Böse unterscheiden. Das heißt in Hebräer 5, wer nämlich noch Milch genießt, merkt die Parallele, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Das sind meine Sinne, mein Denken, mein Fühlen, mein Entscheiden gereift, dass ich Gut und Böse unterscheiden kann. Es gibt im Alten Testament in Jesaja 7 eine ganz tolle Verheißung. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Das kennen viele von uns. Und wenn ich dann zwei Verse weitergehe in Vers 16, dann heißt es von einem Kind, was geboren werden soll, ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Ein Knabe, vom Zusammenhang her ein Neugeborenes, erreicht nach einiger Zeit einen Zustand, eine Reife, wo er, und zwar mit göttlichen Augen, unterscheiden kann, was ist gut und was ist böse. Und es bleibt nicht dabei, dass er das unterscheiden kann, sondern hier steht, das Gute zu wählen, das Gute will ich, und das Böse zu verwerfen. Ich hatte gestern ein Seminar in einer anderen Gemeinde und wir haben genau über diesen Punkt diskutiert. Wann ist das denn bei einem Kind? Wann kann ein Kind Gutes und Böses unterscheiden und wirklich wählen? Wir waren uns nicht ganz einig, welches Alter man ansetzen soll. Es ist als interessant, wenn man den Punkt diskutiert. Aber auf alle Fälle kommt dieser Punkt. Und wenn dieser Punkt kommt, dann bist du mündig und das heißt, dann bist du auch verantwortlich. Ich bin so froh, dass Gott uns nicht so wie den kleinen süßen Julius lässt, sondern dass es weitergeht und dass wir vor Gott verantwortlich sind. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, Gott adelt uns, dass er uns zu mündigen Christen, Nachfolgern heranzieht. Ein zweiter Punkt. Mündige, reife Christen kennen den Vater. Ich gehe jetzt in den ersten Johannesbrief, ins zweite Kapitel. Und da heißt es in 1. Johannes 2, 12 und 13, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um meines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das sind drei, ja, ich nenne es mal Stufen der Reife des Alters. Das fängt bei den Kindern an und dann werden die jungen Männer genannt und dann die Väter. Und bei den Kindern, euch sind die Sünden vergeben. Ist doch wunderbar, oder? Vergebung von Gott, was für ein Riesengeschenk. Jesus ist extra dafür gestorben. Ja, Halleluja. Aber dann heißt es, junge Männer, die haben den Bösen überwunden. Wofür ist Jesus gestorben? Dass wir zu Überwindern werden. Das ist offenbar eine Frage der Reife. Und die Väter, die haben den erkannt, der von Anfang an ist. Die kennen, ich sage es mal so, wie es Hiob tut im Alten Testament. Väter im Glauben kennen Gott nicht nur vom Hörensagen, sondern mein Auge hatte ich gesehen. Bleiben wir mal bei dem Hiob, denn das passt sehr, sehr gut zu unserem Text. Hiob bekommt so viel Leid aufgelegt von Gott. Das ist unfassbar. Und am Schluss sagt noch seine Frau, nachdem dem Hiob scheinbar oder tatsächlich, also menschlich gesehen tatsächlich, alles genommen ist, und da, jetzt sag dich doch von deinem Gott los. Und der Hiob stellt sich die Frage, warum? Und er stellt Gott die Frage, warum? Und er möchte eine Erklärung. Und er bekommt scheinbar keine Erklärung. Außer eine: Hiob, du kannst nicht mitreden bei dem Thema. Warum? Du bist nicht so wie Gott. Hier die Väter, die haben den erkannt, der von Anfang an ist. Das ist dieser Gott, der über allem steht, der den Überblick hat, der genau weiß, was er tut und der uns so unendlich liebt. Väter, in diesem Leid ist der Hiob gereift, dass er sagen kann, jetzt kenne ich Gott anders als vorher. Väter sind gewohnt, habe ich hier stehen, in Gottes Nähe zu wohnen. Ich habe mich gefragt, ob das in meinem Leben so ist. Wohne ich in Gottes Nähe? Nicht gehe ich mal kurz in Gottes Nähe, sondern wirklich wohne ich in seiner Nähe. In Psalm 65, Vers 5 heißt es: Der glücklichste Mensch auf der Welt ist den du, Gott, zu dir nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Vorhöfe, Tempel, das ist da, wo man zu Gott kam im Alten Testament. Tempel in Jerusalem. Männliche Israeliten dreimal im Jahr mindestens zu den Hauptfesten. Was hast du danach gemacht? Bist nach Hause gegangen. Das ist ein Unterschied, ob du eine kurze Pilgerreise machst zu Gott, und selbst damals war das eine Woche dann, oder ob du tatsächlich in den Vorhöfen Gottes wohnst, ob du bei Gott tatsächlich so zu Hause bist. Wir haben die himmlische Wohnung noch nicht, von der Jesus in Johannes 14 spricht. Das sagt Johannes, Entschuldigung, schreibt Johannes. Jesus sagt: Ich gehe hin zum Vater, zurück in den Himmel, und bereite euch eine Wohnung. Das wird wunderschön sein. Aber wie sieht eigentlich dein und mein Apartment bei Gott heute aus? Bei Gott wohnen. Ein dritter Punkt, oder? Sind wir bei drittens? Ja, gut und böse unterscheiden, Vater kennen. Drittens, unsere Ausrichtung soll so sein wie bei Jesus. Das ist Reife. Unsere Ziele, unsere Vorhaben, unser Sinn soll so sein, wie es direkt vor unserem Predigttext steht, in ein bisschen anderen Kontext. 1. Korinther 2, Vers 16. Wir haben den Sinn Jesu. Ich interpretiere es mal so. Die Ausrichtung, die Jesus hat. Was für eine Ausrichtung hatte Jesus? Ich gehe mal in den 1. Petrusbrief ins 2. Kapitel. Ihr seid dazu berufen, weil auch Christus für uns gelitten und ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Und dann wird hier ein praktisches Beispiel gegeben. Als Jesus geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er gelitten hat, drohte er nicht. Das ist ein Text, der mich zutiefst trifft. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du geschmäht wirst. Wenn dir gedroht wird, wie ist deine Reaktion? Ich merke dann, dass mir noch manches fehlt. Salopp gesagt, da ist noch Luft nach oben. Aber ich möchte diese Gesinnung, diese Ausrichtung, die Jesus vorlebt. Philipper 2, ihr sollt so, ab Vers 5, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Er, als er in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Das ist ein interessantes Bild. Wenn man etwas geraubt hat, das gibt man nicht mehr her. Jesus war Gott gleich. Wie kannst du sowas hergeben? Er hielt es nicht für einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er wurde in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist die Gesinnung Jesu. Ich sehne mich nach dieser Gesinnung. Ich möchte von Gott verändert werden, dass diese Gesinnung immer stärker kommt. Mir ist die nicht in die Wiege gelegt. Viertens, ein mündiger, ein reifer Christ ist erfüllt mit der Erkenntnis von Gottes Willen. Also nicht so ein bisschen Wille Gottes, sondern wirklich erfüllt. So heißt es in Kolosser 1, Vers 9, da bittet Paulus für die Gemeinde in Kolosse, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Was will eigentlich Gott? Was will Gott? Mir ist aufgefallen, so häufig steht das so wörtlich gar nicht da. Das will Gott. Wörtlich. Und dann kommt eine Stelle, und ich kann nur wieder sagen, die trifft mich. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, was? Eure Heiligung. Und als Beispiel wird genannt, dass ihr meidet die Unzucht. Ich glaube, an der Stelle, wenn ich diesen Text verstehe, ist es ein Beispiel, Unzucht, ein wichtiges Beispiel. Und Heiligung betrifft noch viel, viel mehr als nur, das ist das falsche Wort, aber ihr versteht, was ich sagen will, Unzucht. Ja, was will Gott? Er will nicht, dass ich als Christ so ein verwilderter Christ bin, der lauter falsche Triebe in alle Richtungen hat, aber nicht die Frucht bringt, die Gott haben möchte. Und das, was er hier nennt, Unzucht, dass ihr das meidet, das ist sein Wille, das sehe ich doppelt. Einmal sexuell, ja, das ist die normale Verwendung dieses Wortes, aber auch geistlich, was ist denn geistliche Unzucht? Das ist eine Linie, die zieht das Alte Testament durch, ins Neue hinein. Geistliche Unzucht ist, wenn du irgendwelche Götzen hast. Du kannst nur einem Herrn gehorchen, sagt Jesus in Matthäus 6, 24. Entweder Gott oder Mammon. Und er drückt es noch viel, viel deutlicher aus, als ich es eben eigentlich falsch zitiert habe, oder? Ich habe gesagt, gehorchen. Was steht im Text? Lieben. Du kannst nur einen Herrn lieben. Entweder du liebst Gott oder du liebst den Mammon. Und du kannst jetzt alle anderen Götzen einsetzen, die dich vielleicht geplagt haben oder noch plagen. Was ist das Wichtigste im Leben? Was liebe ich wirklich? Jesus ist an der Stelle total schwarz-weiß. Da fehlen doch die Zwischentöne, oder? Ja, aber das verträgt sich nicht. Dann gibt es nur ein Entweder-Oder. Meine Liebe soll allein Jesus gelten und nicht irgendwelchen Götzen, ob es das Geld ist oder was immer auch, im Leben wichtiger sein mag als Jesus. Heiligung. So heißt es auch in 1. Petrus 1, Vers 15, der euch berufen hat, ist heilig, darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Doch ich möchte diesen Punkt noch machen. Das ist eine Stelle im Neuen Testament in der Bergpredigt, das Ende der Bergpredigt, die ich irgendwie gar nicht mag und über die ich nicht gerne rede. Ich weiß, vielleicht haben andere auch solche Vorbehalte gegen manche Bibelstellen. Das liegt daran, weil diese Worte so krass sind, hier in Matthäus 7. Es geht darum, den Willen Gottes tun. Und ich habe es in die Rubrik, ein reifer Mensch, ein reifer Christ, will den Willen Gottes tun, hat die große Sehnsucht, diesen Willen zu tun. Und dann heißt es hier in Matthäus 7, 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Das sind von Jesus somit die krassesten Worte, die ich kenne. Und dann kommt dieses Gleichnis, auf Sand gebaut oder auf Fels gebaut. Das Haus, wie auch das Leben, muss ein gutes Fundament haben, sonst kann es einstürzen. Matthäus 7, 24 sagt Jesus, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Wieder dieses Tun. Matthäus 7, 26, zwei Verse weiter. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Was ich jetzt gerade mache, ist, ich nehme euch in meine Baustelle hinein. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Ich sehe das als eine Baustelle an in meinem Leben. Vielleicht auch in deinem Leben. Das ist das, was Jesus vorgibt. Und wo er irgendwo am Kern ist. Möchtest du ins Reich Gottes hinein? Rhetorische Frage. Möchtest du dein Haus auf Fels bauen? Natürlich. Und Jesus verbindet das so elementar mit dem Tun, mit dem veränderten Leben, mit dem durch ihn veränderten Leben, mit dem durch die Gnade Gottes veränderten Leben. Wie kommt man dazu? Das wäre natürlich jetzt, müsste ich jetzt eigentlich die ganze Bibel durchgehen. Das ist das Thema der Bibel. Wie komme ich dahin zu so einem veränderten Leben? Und ich will nur einige wenige Punkte herausgreifen. Und der erste Punkt habe ich überschrieben, Gott erfahren. Gott erfahren. Und ich möchte zu Israel, sie werden von Gott herausgeführt aus Ägypten, werden übernatürlich befreit. Und sie sollen ins Land, wo Milch und Honig fließen. Willst du auch ins Land, wo Milch und Honig fließen? Natürlich will ich dahin. Und wo führt Gott sie aber erstmal hin? In die Wüste. Willst du in die Wüste? Also die Wüste Juda. Ich kenne eigentlich nur die Wüste Juda. Kenne ich die Wüste, wo das Volk Israel war. Und die Wüste Juda ist wunderschön. Aber ich würde viel lieber ans andere Ende von Israel gehen, an die Jordanquellen. Da ist es nämlich schön grün und da gibt es zu essen und Wasser und alles. Und die Wüste ist auch tödlich. Und sie erleben, dass es da kein Wasser gibt. Und dann gibt es Wasser und das Wasser ist bitter. Und sie erleben, dass es da nichts zu essen gibt. Und sie erleben, wie Gott aus diesem bitteren Wasser Trinkwasser macht. Ich glaube, dass das in der Wüste besonders eindrücklich ist, wenn du richtig Durst hast und es so lebensfeindlich ist und dann lebendiges Wasser, das man trinken kann. Und es kommt Manna vom Himmel. Sie haben Gott erlebt, wie er sie aus Ägypten herausgeführt hat und durch Schilfmeer hindurch. Und jetzt erleben sie Gott wieder, wie er sie versorgt. Und was machen sie? Sie murren. Also ich finde ganz, ganz eindrücklich die Stelle, schon wieder Manna. Schon wieder Manna. Ja, war ein bisschen lang, ein bisschen einseitig die Ernährung, würde man menschlich sagen. Aber zum einen ist das Gottes Versorgung gewesen und zum anderen lernen sie dadurch, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wir sind beim Thema mündig, reif werden. Habt ihr in Erinnerung, was sich dann das Volk wünscht, als es nicht so läuft in der Wüste? Fleisch, genau. Wo gab's Fleisch? Wir möchten doch lieber zurück nach Ägypten. Ich möchte das mal im Bild betrachten. Stell dir vor, du bist ein mündiger Christ. Ein Christ, der mehr und mehr lernt, Jesus nachfolgen. Der mehr und mehr lernt, was gut und böse ist und wählen kannst. Der mehr und mehr lernt, wie Gott ihm wirklich ein neues Leben gibt. Der Gott mehr und mehr erlebt. Würdest du sagen, ich will zurück nach Ägypten, ich will zurück und so werden wie mein 6 Wochen alter Enkel Julius? Das ist ein Paradox. Und manchmal geht es uns doch auch so, dass uns nicht die Mündigkeit gefällt, sondern, tja, Unmündigkeit. Kann man nicht ganz verstehen. Da machen sie Erfahrungen mit Gott, da mache ich Erfahrungen mit Gott. Wie kann ich mich zurücksehnen zu den Fleischtöpfen Ägyptens? Zweiter Punkt, wie wird man mündig? Gottes Prüfungen. Das ist auch so eine Linie durch die ganze Bibel. In 1. Mose 22 heißt es, das ist der Bericht, wie Abraham seinen Sohn opfern kann. Eine Ungeheuerlichkeit. Gott prüft ihn so hart. Und da steht ganz am Anfang, Gott prüfte den Abraham. Willst du von Gott geprüft werden? Also ich bin mir sicher, der Abraham hat sich das nicht selbst ausgesucht. Mal ganz salopp gesagt. Und das hat er sich nicht gewünscht. Ich habe 3 wunderbare Söhne. Die Vorstellung, dass Gott sagt, opfere einen von ihnen. Das geht über meinen Verstand. Das sucht man sich nicht. Ein Jugendmitarbeiter hat mal gesagt, war nicht hier in dieser Gemeinde, ich bete, Gott führe mich in Versuchung. Gott prüfe mich. Ist eigentlich gut gedacht, oder? Weil dann kann ich mich ja bewähren. Und dann kann ich ja weiterkommen. Gut gedacht. Bitte niemals. Gott könnte dich beim Wort nehmen. Ich bin sehr froh, dass Gott treu ist und voll Liebe ist. Aber das ist kein Wunsch, den man haben sollte. Dass man geprüft wird, ja. Aber das sucht Gott aus. Von manchen von uns, die wir hier sind heute Morgen, kenne ich einige Prüfungen. Ich glaube, dass viele von uns erzählen könnten, dass Gott liebevoll auflegt, aber es kommt uns gar nicht so liebevoll an, was an Krankheit und Leid und was immer auch ist. Aber das führt dazu, dass ich verändert werde. Wann führt es dazu, dass ich verändert werde? Wenn ich es wirklich mit Jesus durchlebe. Das ist für mich der springende Punkt. Wenn ich es mit Jesus durchlebe, dass er mich da durchträgt. In 1. Korinther 10 heißt es, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, menschliche Prüfung. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Sondern er wird zugleich mit der Versuchung, mit der Prüfung, auch den Ausgang schaffen, dass ihr es ertragen könnt. Meine Lieben, wenn diese Worte nicht wären, ich glaube, ich stände manches Mal in der Gefahr, an Gott zu verzweifeln. Ich bin so froh, dass das in der Treue Gottes festgemacht ist. Was ist, wenn du Gott nicht mehr verstehst, aber noch weißt und nicht nur mit dem Kopf weißt, Gott ist treu. Er wird mich nicht über mein Vermögen, meine menschliche Kraft, und die ist bei schwerem Leid nicht weit her, er wird mich nicht darüber hinaus prüfen, sondern er wird einen Ausgang schaffen, dass ich es ertragen kann. Und es ist erstaunlich, was Menschen mit Jesus ertragen können. Auch da könnte der eine oder andere manches erzählen. Ich finde es wunderbar, wie groß dieser Gott ist, auch in seiner Treue. Liebe Freundin hat mal gemeint, manchmal betet sie: Herr, ich staune, wie viel du mir schon zumutest. Ja, also ich staune auch manchmal, würde mir das nicht selbst aussuchen. Dritter Punkt, Gottes Erziehung. Gott erzieht, auch ein größeres Thema in der Bibel. Und ich möchte uns aus Hebräer 12 lesen. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhne oder als Kinder Gottes spricht. Mein Sohn, mein Kind, achte nicht gering auf die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurückgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott als Söhne, als Kinder. Denn wo ist ein Kind, das der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Kinder Gottes. Ich weiß, ich nehme heute nicht nur Trostworte erstmal. Und doch ist es ein ungeheurer Trost, wenn Gott dich und mich erzieht. Manchmal empfinde ich das durchaus als Schläge. Dann ist das für ein Kind normal. Meine Frau und ich haben auch selbstverständlich alles daran gesetzt, unsere Kinder zu mündigen, erwachsenen Menschen heranzuziehen. Ohne Erziehung wären sie nicht das geworden. Wir sind nicht gerade die perfekten Eltern. Aber was würde aus so einem Kind werden, gehen wir eine Generation zurück, der kleine Julius, was würde aus ihm werden, wenn seine Eltern ihn nicht erziehen würden? Wo wäre die Liebe dieser Eltern? Und das ist der Vergleich, den der Hebräerbriefschreiber hier macht. Weil Gott dich liebt, erzieht er dich. Und er erzieht dich dahin, dass du ein festes Herz bekommst. Damit komme ich jetzt zum Schluss. Ein festes Herz. Das heißt in Epheser 4, Vers 14, das Ziel dieser ganzen Erziehung, das Ziel dieses Weges mit Jesus ist, dass wir nicht mehr Unmündige sind, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Da geht es um die Lehre, gesunde Lehre. Das, was wirklich hier im Wort Gottes für unser Leben steht. Darum geht's. Und wenn ich mehr und mehr in diesem Wort verwurzelt bin und höre, was Gott sagt, weil ich das bin, was hier steht, ein geistlicher Mensch, kein fleischlicher Christ, dann werde ich nicht mehr, ein tolles Bild auch, hin und her, wie so ein Grashalm, hin und her geworfen, sondern ich bekomme ein festes Herz, für das auch David bittet. Und damit schließe ich: Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Lasst uns beten. Herr Jesus,